Jeder von uns hat Luft in Überfluss. Wann warst du das letzte Mal dankbar für Luft?
Nirgendwo ist man so ungestört wie im Auto.
Ich kann ein paar mehr Muskeln haben. Ich arbeite dran.
Sein Arbeitgeber hat im Privatbesitz 15 Supercars. Keiner weiß warum. Der fährt die nicht mal.
Nenn mir eine Person, die irgendwas in Überfluss hat, die dafür dankbar ist.
In der Regel, wenn du dich fragen musst, kann ich es mir leisten, dann kannst du es dir eigentlich nicht leisten.
Genau. Der Proaktiv-Podcast. Proaktivität. Eine der wichtigsten Zutaten für ein erfolgreiches Leben. Florian und Friedemann dokumentieren ihren Weg zu mehr Proaktivität, erzählen aus ihrem Unternehmeralltag und liefern spannende Interviews mit hochkarätigen Unternehmern und Denkern. Schön, dass du wieder dabei bist beim Proaktiv-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Proaktiv-Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Friedemann. Mir gegenüber sitzt der gute
Florian.
Und wir freuen uns auf eine neue Folge heute. Ich habe ein Thema mitgebracht, passend eigentlich noch so ein bisschen zur Weihnachtszeit, auch wenn die jetzt schon ein paar Wochen her ist. Aber für mich persönlich ist die Weihnachtszeit so ein bisschen die Zeit der Sünden. Weil zur Weihnachtszeit bei uns zu Hause zumindest und ich glaube auch bei vielen anderen, boah, da wird richtig, richtig viel Konsum betrieben. Allein in Form von Geschenken, das haben wir jetzt zu Hause schon einvernehmlich reduziert. Ich persönlich bin jetzt nicht so der große Fan davon, haufenweise Geschenke sich irgendwie zu machen, sondern eher kleine Aufmerksamkeiten, die irgendwie auch Bedeutung dann haben. Und naja, vor allem auch was Essen angeht, was Süßigkeiten angeht, Zucker, Gebäck, fette Ente und so weiter und so fort. Ja, da wird sehr viel in Anführungszeichen gesündigt an Weihnachten. Und genau, deswegen habe ich so ein bisschen über das Thema Konsum im Allgemeinen nochmal nachgedacht. Und ja, Bock mich darüber heute mit dir ein bisschen zu unterhalten, wie du das ganze Thema auch so siehst. Und ich glaube, also Konsum per se ist ja erstmal ein sehr breites Thema, weil letztendlich jeder konsumiert extrem viel jeden Tag aus allen möglichen Bereichen. Es gibt unendlich viel Angebot in der heutigen Welt, was man konsumieren kann. Und deswegen finde ich es eigentlich auch wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, welche Dinge möchte ich konsumieren, welche Dinge möchte ich nicht konsumieren. Das betrifft Ernährung, das betrifft aber auch Wissen, es betrifft Content auf Social Media und das betrifft eigentlich jede einzelne Kaufentscheidung. Und nicht nur Kaufentscheidung, sondern eigentlich jede Entscheidung, wo ich Energie, Zeit und Aufmerksamkeit reinstecken muss, wo ich irgendwas trade, um irgendetwas zu bekommen, wovon ich glaube am Ende, dass es mich persönlich glücklicher macht. Genau, so viel dazu. Vielleicht als Anfangsfrage. Florian, was sind so Dinge, wo du persönlich sagen würdest, dafür gibst du richtig gerne Geld aus?
Urlaub,
okay, tell me more.
Bei Urlaub ist es mir egal. Also gut, ich habe vor 2 Wochen mit meinem Bruder eine Safari geplant und er hat so eine komplette Recherche gemacht und alle Kategorien vorgezeigt. Und es gibt basically 2 Arten von Safaris, die man machen kann. Bei der einen bist du in einem Resort mitten in der Wildnis und machst dann Tagesausflüge. Und die andere Option ist, du machst eine richtige mobile Safari. Das heißt, du wanderst durch dieses Okavango-Delta, dann baust du dein Camp nachts auf, dann schläfst du wieder ein. Du baust dein Camp nachts auf, dann übernachtest du da, am nächsten Tag wanderst du weiter, dann fliegst du vielleicht mit dem Flugzeug ganz woanders hin, dann wanderst du da weiter, baust da dein Camp auf, fährst dann mit dem Auto durch die Wildnis. Und das sind so basically die 2 Formen von Safaris, die es gibt. Und ich hatte viel mehr Lust auf diese mobile Safari, aber warum ich diese Geschichte erzähle, ist, da habe ich gemerkt, wie teuer ein Urlaub auch sein kann, weil dieses in einem Ort zu sein, da gab es Lodges, die haben für 9 Tage 25.000 Euro pro Person gekostet. Und dann dachte ich mir, okay, das ist vielleicht doch ein bisschen viel. Aber grundsätzlich ist mir bei Urlaub, wenn es sich im normalen Bereich verhält, komplett egal, wie viel es kostet. Und für mich ist es viel wichtiger, dass ich an der Stelle bin, an der ich sein möchte, an dem Ort, an dem ich sein möchte und da die Zeit mit den Leuten, mit denen ich Urlaub mache, richtig genießen kann.
Ja.
Und da juckt es mich auch nicht, was das Essen kostet, da juckt es mich nicht, was Fallschirmspringen kostet, wenn ich das machen möchte, reiten, tauchen, tanzen gehen, egal was man da alles machen kann, I don't give a fuck how much it costs. Und das wäre zum Beispiel etwas, wo es mir egal ist.
Hey, wir haben jetzt auch einen Instagram-Account. Proaktiv-Podcast. Folg uns gerne auf Instagram und jetzt viel Spaß weiter bei der Folge.
Cool. Warum ist es dir egal? Was versprichst du dir von dem Urlaub letztendlich?
Es ist. Ich liebe Experiences. Ich liebe Sachen, wo man neue Sachen erfährt. Das sind auch Sachen, die dich aus dem Alltag rausholen und dann auch mit der Person, mit der man es macht, nochmal enger verbindet. Weil das, ihr teilt etwas Besonderes, was man sonst nicht hat. Und das ist irgendwas Verbindendes. Und deswegen, es muss nicht teuer sein dafür. Also all die guten Sachen kannst du auch haben, wenn du nicht viel Geld ausgibst. Aber ich mag es auch einfach schön.
Ja.
Und ich kann es mir auch leisten. Deswegen ist es mir dann auch egal. Das ist das Erste, was mir eingefallen ist. Es gibt aber bestimmt noch ein paar andere Sachen, wo ich gerne Geld ausgebe.
Bleiben wir noch mal kurz dabei. Ja, also du hast jetzt schon gesagt, was du dir davon versprichst. Vor allem, wenn du es mit deinem Bruder zusammen machst, einfach eine geile Zeit mit deinem Bruder, dass ihr ja einfach schöne Momente zusammen erlebt. Wie, einfach jetzt mal als Gedankenexperiment, wie würde es denn aussehen, wenn du diese Safari jetzt nicht nur, wie lange seid ihr unterwegs? Eine Woche, zwei Wochen?
Zwei
Wochen. Nicht nur zwei Wochen machst, sondern 12 Monate. Was hätte das für Konsequenzen für dein Leben?
Ja, das wäre zu lang. Also ich hätte da, glaube ich, nicht so viel Spaß dran.
Mhm.
Das ist das Geile an dieser Safari, wo ich auch da so durch den Dschungel wandere und dann mein Messer hinten habe, falls irgendwas passiert. Es ist Abenteuer, aber wenn ich das jetzt viele, viele Monate machen müsste, hätte ich da nicht so Lust.
Mhm.
Es wäre natürlich, also wenn ich es müsste, würde ich auch nicht weinen.
Ja.
Aber ich freue mich auch schon.
Und wenn du das 12 Monate lang machst, dann was würde denn leiden vielleicht oder was würde dann zu kurz kommen?
Meine Beziehung zu den anderen Menschen, die zurückgelassen sind. Also mit meinem Bruder wäre die Beziehung wahrscheinlich astronomisch gut, was sie jetzt eh schon ist, aber das wäre wahrscheinlich noch besser. Deswegen, das ist ein Positiv. Geld verdienen würden wir trotzdem. Das ist egal. Das ist egal, wo ich bin. Wir würden vielleicht nicht so viel verdienen, wie wir es machen könnten, wenn ich da wäre und auch mithelfen könnte. Aber das Geld, was ich jetzt verdiene, würde ich dann auch noch verdienen.
Ja.
Und
okay,
Wachstum würde leiden.
Genau, das ist auf jeden Fall. Ja,
Wachstum
das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Wachstum würde leiden. Und das ist eigentlich Thema Opportunitätskosten.
Genau.
Was könntest du in diesen 12 Monaten, wenn du nicht den Urlaub machst, an Einkommen generieren? Nicht nur innerhalb der 12 Monate, sondern auch für die unbegrenzten Jahre, die danach folgen.
Und in 24 wahrscheinlich so viel, dass ich dann den Rest meines Lebens eine Safari machen kann.
Genau, also, und ich meine, wenn du dir, ich sag mal, ich glaube, es gibt kaum Leute, die sich so bewusst sind über den Compound-Effekt wie du, dass vor allem die ersten Jahre zählen beim Investing und bei Compounding-Investments. Und weil je früher du anfängst, desto mehr Jahre hast du hinten raus, die richtig, richtig krass werden. Genau, aber nur als Gedankenspiel, du machst ja 2 Wochen. Ich glaube, in dem Rahmen ist das, genau, wirst du wahrscheinlich eine sehr reine Entscheidung treffen. Wie ich darauf gekommen bin, ist im Grunde genommen, ich habe mich gefragt, was ist eigentlich das zugrunde liegende Problem mit Konsum? So, weil manche sagen, wir müssen Minimalisten werden und zu viel zu Konsum und unsere Konsumgesellschaft, das ist alles schlecht. Und die andere Strömung sagt, dein Glück ist nur eine weitere Reise entfernt oder ein weiteres neues Gerät, was du zu Hause brauchst.
Das sagen die das Gerät oder die Reise verkaufen.
Selbstverständlich. So, und die Frage ist, wer hat jetzt recht? Oder liegt die Antwort am Ende in der Mitte?
Ja.
Wir werden es herausfinden. Und was meiner Meinung nach das Problem mit Konsum ist, also erstmal das zugrunde liegende Problem nicht im Sinne von Konsum ist schlecht oder was ist schlecht am Konsum, sondern einfach nur die Herausforderung, der wir uns bewusst sein müssen mit allem, was wir konsumieren, ist 3 Sachen. Es kostet Zeit, es kostet Energie und es kostet Aufmerksamkeit. Und Energie kann in dem Sinne auch Geld sein. Und darüber muss man sich eigentlich nur bewusst sein. Und wenn wir jetzt zum Beispiel uns deine Reise anschauen, dann kannst du dich auch fragen, okay, wie viel, eigentlich gibt es 3 Fragen, die du dir stellen kannst. Und das erste ist, was genau tue ich da eigentlich? Also was genau konsumiere ich überhaupt? Klar, es ist eine Reise, es ist eine Safari, aber was steht jetzt noch hinter der Safari? Die Beziehung zu deinem Bruder. Du könntest auch eine Reise machen, die vielleicht ein bisschen belangloser ist, wo du einfach mit, weiß ich nicht, irgendeiner Reisegruppe dir zwei Wochen lang, ich weiß nicht, vielleicht interessiert das irgendjemanden, aber irgendwelche architektonischen Sachen in irgendeiner Stadt mit dir anschaust oder sowas. In Rom oder sowas. Ja, okay. Fände ich jetzt auch interessant. Mhm. Aber,
also, du bist was Schlechtes.
Genau, ich wollte irgendwie ein langweiliges Beispiel oder sowas, genau, heranführen. Das könntest du auch machen, was vielleicht in dem Sinne weniger relevant für dich wäre, als die Beziehung zu deinem Bruder zu stärken. Und die zweite Frage ist dann auch, wie viel davon konsumiere ich überhaupt? Oder wie viel nimmt diese Konsumentscheidung von meinem Leben ein? In deinem Fall jetzt zwei Wochen. Hey, komm, gerade bei deinem Lifestyle absolut verkraftbar. Wenn man sich dann aber irgendwann anschaut, okay, wow, ich insbesondere letztes Jahr, ich bin sehr viel gereist. Eigentlich die letzten Jahre, fünf Jahre, sechs Jahre habe ich so viel gereist. Es waren eigentlich meistens fünf, sechs, sieben Urlaube pro Jahr, wenn nicht sogar mehr. Und ich glaube, das ging auch noch, aber wenn es auch too much out of hand wird und irgendwann man nur noch am Urlaube planen, am Urlaube machen ist und am Urlaube danach auch verdown ist, dann verbringt man auf einmal so viel Zeit nur mit Reisen und Urlaube machen, sodass es natürlich dann auf einer anderen Seite eine Opportunity-Cost gibt, weil immer, wenn du zu irgendwas Ja sagst, sagst du natürlich auch gleichzeitig zu irgendwas anderem Nein. Und wenn du die ganze Zeit nur auf Urlaub bist und Reisen bist, ich glaube, jeder, der es ausprobiert hat, weiß, dass man unterwegs nicht so effektiv arbeiten kann in der Regel und nicht so in die Tiefe gehen kann, wie wenn man in einem regelmäßigen, konsistenten Umfeld ist. Und deswegen sich zu fragen, okay, wie viel davon konsumiere ich jetzt überhaupt? Und dann die letzte Frage ist im Grunde genommen, was ist der Aufwand, der damit verbunden ist? Also einmal der Kostenaufwand natürlich. Jetzt hast du gesagt, okay, geldtechnisch ist das alles nicht so eng, das passt schon. Aber wie viel Zeit musst du auch reinstecken in die Vorbereitung von dieser Reise? Wie viel Zeit musst du da reinstecken, um vielleicht Airbnbs rauszusuchen, um dich irgendwie damit überhaupt zu beschäftigen, zu gucken, was interessiert uns weniger? Und das ist ja auch sehr viel Headache irgendwie, was damit verbunden ist, jetzt in diese Reise zu investieren. Sodass es vielleicht gar nicht netto zwei Wochen sind, sondern vielleicht zwei Wochen plus vielleicht schon vorher zwei, drei Wochen, wo du es, oder vier Wochen oder sowas, wo du es immer laufend vorbereiten musst. Das heißt, du vielleicht ein bisschen weniger Leistungsfähigkeit in deinem Job hast oder in deinem Beruf. Und dann vielleicht auch sogar hinterher so ein bisschen, weil du dann noch so ein bisschen Startschwierigkeiten oder nicht Schwierigkeiten, aber so ein bisschen noch im Urlaubsmodus bist und du vielleicht auch eine Woche brauchst, um dich wieder richtig reinzugrooven und wieder bei voller Produktivität und Leistungsfähigkeit zu sein. Das heißt, das sind dann alles so Dinge, die in diese Entscheidung mit reinführen, sollten, denke ich, wenn man wirklich eine gute Entscheidung treffen möchte, eine sehr durchdachte Entscheidung treffen möchte, möchte ich jetzt irgendwas konsumieren. Das war jetzt das Beispiel mit dem Urlaub, aber man kann es eigentlich auf jede weitere Konsumentscheidung beziehen. Und zum Beispiel, wenn du jetzt ein Auto kaufst, kannst du dich immer fragen, okay, was kaufe ich jetzt hier eigentlich wirklich? Kaufe ich die Möglichkeit, mich von A nach B zu bewegen? Kaufe ich Prestige oder versuche ich Prestige zu kaufen? Kaufe ich vielleicht irgendwie oder hoffe ich mir Anerkennung zu kaufen? Kaufe ich mir Zugehörigkeit? Und sich erstmal darüber im Klaren zu sein, was besorge ich mir hier überhaupt oder was versuche ich mir eigentlich hier, was verspreche ich mir eigentlich von diesem Kauf? Das hilft meistens schon eigentlich bei der Bewertung, wie wichtig ist mir das letztendlich. Dann ist die Frage, wie viel davon konsumiere ich? Werde ich, wenn ich das Auto gekauft habe, jetzt die ganze Zeit nur noch im Auto sitzen und überall nur noch mit dem Auto hinfahren? Okay, was hat das dann wieder für Konsequenzen für mein Leben? Vielleicht wäre ich vorher mit dem Fahrrad hingefahren. So, auf einmal habe ich vielleicht aufs Jahr gerechnet, nur dadurch, dass ich das Auto gekauft habe, 30 Stunden weniger Zeit auf dem Fahrrad verbracht. Aufs Jahr. Und das dann über 10 Jahre hinweg, kann vielleicht schon sogar einen gravierenden Impact auf meine Gesundheit haben. Oder es ist zumindest die Opportunity Cost, dass ich die positiven Gesundheitseffekte vom Fahrradfahren eintausche gegen den Luxus eines Autos. Und dann ist auch die Frage, die dritte Frage wiederum, Aufwand. Wie viel Aufwand ist es, dieses Auto zu kaufen, kostentechnisch, zu recherchieren vorher? Ich muss mich mit dem Auto beschäftigen, ich muss den Händler ausfindig machen, ich muss auch einen vertrauenswürdigen Händler finden. Dann ganz viel Bürokratie. Auto anzumelden und eine Versicherung abzuschließen und die Steuern zu zahlen. Und dann muss ich noch einen Parkplatz haben. So, und dann habe ich das Auto und auf einmal muss ich die Reifen wechseln zum Saisonwechsel. Dann muss ich es warten, irgendwelche Ölwechsel durchführen und so weiter. Regelmäßig Kontrollen, nur damit ich damit von A nach B fahren kann. Und das sind dann auch solche Aufwände, die damit reinkommen, die alle Zeit, Aufmerksamkeit, Energie kosten. Und letztendlich, wenn man das einmal so durchrattert, bei vor allem größeren, gewichtigeren Konsumentscheidungen, aber auch bei Entscheidungen, die vielleicht jetzt bei als solches nicht so gravierend sind, aber die man vor allem oft trifft. So, und wenn man das so durchrattert, diese Fragen, was verspreche ich mir überhaupt davon? Zweite Frage, wie viel nimmt diese Konsumentscheidung eigentlich von mir ein in meinem Leben? Wie viel Raum nimmt das ein? Und die dritte, was ist der damit verbundene Aufwand? Wenn ich das durchrattere, habe ich jetzt festgestellt für mich, einfach viel bessere Entscheidungen treffen können. Genau, und dann vielleicht zu der Erkenntnis kommen, okay, wow, jetzt, wenn ich mir mal so überlege, ein Auto zu besitzen, boom, das ist ja super viel Zeit, Energie, Aufmerksamkeit, was es kostet. Ich bin bereit, vielleicht preis-leistungstechnisch ein bisschen schlechter zu fahren, im wahrsten Sinne des Wortes hier, indem ich überall mit dem Taxi hinfahre oder indem ich mir immer einen Mietwagen hole oder indem ich mir ein Auto-Abo hole, wo ich jetzt nicht eine Leasingrate von 300 Euro zahle, sondern vielleicht im Monat sogar 800 Euro bezahle, aber dafür all diese anderen aufmerksamkeitsziehenden Probleme nicht mehr habe. Und da quasi alles mit drin ist, Steuern, Versicherungen, whatever, dafür zahle ich einfach eine teure Rate, aber habe einfach mehr Convenience im Leben und muss mich nicht so viel mit diesem Thema, halt ein Auto zu besitzen, beschäftigen. Und so könnte man es lösen, indem man dann ein Auto abbaut. Oder man kommt sogar auf die Idee, okay, you know what, ich brauche es einfach nicht. Wenn ich es brauche, dann miete ich es mir.
Hey, nice, dass du zuhörst. Wir haben jetzt auch einen YouTube-Account. Einfach Proaktiv-Podcast in einem Wort. Abonnier uns gern da und viel Spaß weiter bei der Folge.
Kurze genau. Zwischenfrage. Es gibt meiner Meinung nach zwei Arten von Konsum. Und die haben wir beide schon besprochen. Oder vielleicht noch weiter von vorne angefangen. Konsum ist ja eigentlich eine Konsequenz aus was richtig, richtig Gutem. Und zwar dem Überfluss, den wir haben. Also wir haben alles im Überfluss, was sich unsere Vorfahren quasi gewünscht hätten, diese Situation. Und der Konsum ist ein Produkt aus dem Überfluss, also eigentlich ein Produkt aus etwas Gutem, der aber in viele schlechte Sachen führen kann. Aber jetzt gibt es ja eigentlich auch zwei unterschiedliche Arten von Konsum. Es gibt den Konsum, den materialistischen Konsum. Und bei Konsum ist immer die Prämisse meistens, wenn ich das kaufe, dann werde ich ein Stückchen glücklicher. Und dann gibt es den materialistischen Konsum und es gibt den Konsum von Experiences, wo noch meistens eine andere Person dabei ist. Und beides ist Konsum. Aber ich denke bei dem materialistischen, das ist noch ein noch gefährlicherer Weg, weil du stärkst da nichts, was unsere Urahnen schon gut gefunden hätten, wie das eine richtige menschliche Beziehung, sondern du gibst nur Geld aus für irgendein Stück verarbeitetes Metall oder Holz oder was auch immer, weil es ein Auto ist oder ein Haus oder was auch immer. Wohingegen ich bei einem Urlaub zumindest ja noch die Beziehung stärke. Und siehst du da einen Unterschied zwischen den beiden Sachen? Weil ich finde beides, auch Experiences zu chasen, ist auch nicht der richtige Weg, um happy zu werden. Generell irgendwas zu chasen, um happy zu werden, ist eine Garantie dafür, dass du nicht happy wirst. Ja. Aber ich finde, die beiden Arten von Konsum sind schon auf unterschiedlichen Leveln zu betrachten. Und ich finde Konsum von materiellen Sachen deutlich gefährlicher als Konsum von Experiences, die ich mit anderen Menschen zusammen mache.
Ein Kumpel von mir hat sein Auto verkauft und ich glaube, es hat 4 Monate gedauert. Er braucht kein Auto. Er wohnt in der Stadt und fährt überall mit einem Scooter hin oder whatever. Und er braucht wirklich kein Auto. Aber es hat 4 Monate gedauert, dann hat er sich wieder ein Auto gekauft. Und seine Begründung war, ja, ich weiß, ich brauch's nicht, aber die Zeit im Auto, wenn er irgendwo hinfährt mit seiner Freundin zum Essen oder so, nirgendwo ist man so ungestört wie im Auto und kann so intime Gespräche führen. Und manchmal hat man das Auto schon geparkt, man bleibt aber einfach noch sitzen und unterhält sich einfach noch richtig tief über irgendein Thema. Ja. Und da würde ich sagen, kann auch ein materieller Gegenstand
als Werkzeug benutzt werden, um persönliche Beziehungen zu
stärken. Absolut, genau. Ich glaube, was bloß wichtig ist, ist, dass man die Gesamtkosten berücksichtigt. Und zwar nicht nur Geld. Die meisten Leute in ihren Konsumentscheidungen achten nur darauf, wie viel Geld es kostet. Aber du musst auch mit einberechnen, wie viel laufende Aufmerksamkeit und Zeit du da rein investieren musst und Energie, um diesen Gegenstand, den du jetzt akquiriert hast, oder auch diese Experience, die du vorhast, tatsächlich in die Tat umzusetzen. Und beispielsweise, wenn du ganz viel Wert auf teure Klamotten legst, wie viel Zeit es ist, die du investierst da rein, immer up-to-date zu bleiben, immer den neuesten Trends zu folgen. Wie viel Zeit verbringst du in Kaufhäusern? Wie viel Zeit verbringst du damit, Klamotten anzuprobieren, wieder zurückzuschicken, vielleicht zur Post zu bringen und so weiter? Das ist ganz, ganz viel Aufwand und Headache, was man damit hat. Und dann sich zu fragen, okay, wenn ich jetzt dieses Gesamtpaket an Geld, Kosten, Energie, Zeit, Aufmerksamkeit, alles zusammenrechne, ist es mir dann immer noch wert, was ich am Ende mir davon verspreche? Und wenn das so ist, dann bin ich der Letzte, der sagt, hey, du sollst das nicht machen. Ich finde auch ein teures Auto, auch wenn ich weiß, dass es mich nicht glücklich machen wird. Aber wenn ich einfach Bock darauf habe, es zu fahren, dann finde ich, sollte man es fahren. Die Frage ist nur, kannst du es dir wirklich leisten? Und in der Regel, wenn du dich fragen musst, kann ich es mir leisten, dann kannst du es dir eigentlich nicht leisten. Genau. Und zum Beispiel ein Auto. Angenommen, du willst jetzt eine Autoflotte haben. Du bist jetzt ein richtig krasser Sportwagen-Fan, du willst 20 Autos haben. So, da hat mir ein Bekannter mal erzählt bei einer Party, dass er bei seinem Arbeitgeber die Autos managt. Weil sein Arbeitgeber hat im Privatbesitz 15 Supercars. So, keiner weiß warum. Der fährt die nicht mal. Er hat auch gar keinen Bock, die zu fahren. Er will sie einfach nur sammeln. Er findet es einfach nur cool. So, das sind so richtig krasse, teure Autos, die er hat.
Geil.
So, aber stell dir vor, er würde die selber managen. Stell dir vor, er würde für jedes einzelne Auto die Bürokratie übernehmen. Er würde für jedes einzelne Auto sich irgendwelche Versicherungstarife vergleichen. Oder er würde die Kennzeichen abholen bei der Meldestelle oder whatever. Selbstverständlich nicht. Und die Frage ist, wenn du 5 Autos haben willst, 10 Autos, 15 Autos haben willst, kannst du dir auch gleichzeitig das Personal dazu leisten, was sich darum kümmert, um diese Autos. Das heißt, das sind auf einmal haufenweise Kosten, die du damit einkalkulieren musst. Und natürlich, ich glaube jetzt, die wenigsten wollen jetzt hier 15 Autos fahren. Aber selbst wenn du nur ein Auto fahren willst, kannst du es dir leisten, dass du andauernd vielleicht genervt wirst von der Versicherung, von Steuern, also dass du überhaupt ein ganzes System damit darauf aufsetzen musst, dass du dir viel Gedanken machen musst drumherum. Und das Ganze vielleicht zum Zeitpunkt der Anschaffung zumindest und später auch laufen, aber vor allem zum Zeitpunkt der Anschaffung, dir vielleicht 1-2 Monate an Aufmerksamkeit in deinem Alltag nimmt, die du ansonsten da rein stecken könntest, vielleicht dein nächstes 8- oder 9-Figure-Business aufzubauen. Und das sind die Überlegungen. Wenn du sagst, hey, easy, kann ich mir super easy leisten, oder ich teile mir den Wagen mit meinem kleinen Bruder und der hat Bock, sich darum zu kümmern und der hat auch Zeit, hier in die Bürokratie blablabla zu stecken und so weiter. Der macht das alles, dafür kann er den kostenlos mitfahren und so. Ey, super geil, auf einmal kannst du es dir leisten und hast einfach diesen Faktor nochmal mit einkalkuliert. Und genau, aber ich glaube, das ist einfach eine wichtige Herangehensweise an das Thema Konsumentscheidung.
Das heißt, dein Punkt ist, wenn du eine Konsumentscheidung triffst, triffst du nicht nur die monetäre Entscheidung, sondern du triffst auch eine zeitliche Entscheidung und du triffst auch eine Energieentscheidung.
Ja.
Wie sieht es aus mit den kleinen Konsumentscheidungen? Also du hast jetzt vorhin Weihnachten angesprochen. Das ist ja dann, ich sitze dann da am Weihnachtstisch und da liegt ein Stapel Kekse und Ferrero Rocher und ich denke mir, oh ja, davon nehme ich jetzt mal ein. Das ist ja auch eine kleine Konsumentscheidung. Oder wie sieht es aus mit Social Media Konsum? Das ist ja auch eine Konsumentscheidung, die eigentlich sehr klein ist. Ich entscheide mich für jeden Post, dass ich mir angucke, aber dann doch bei den meisten Leuten, wenn sie ehrlich mal ihre Screentime angucken, doch 2 bis 6 Stunden am Tag füllt.
Ja.
Wie siehst du die Entscheidung?
Ich denke, man kann es durch das gleiche Prinzip durchrattern lassen. Bloß eben, dass halt die Einzelnen, dass es da oftmals so ist, dass es an und für sich individuell betrachtet Entscheidungen sind, die wenig Tragweite haben, aber die dann zu Gewohnheiten führen können, die dazu führen, dass man die Entscheidung immer wieder trifft und sie akkumuliert dann einen großen Impact hat. Zum Beispiel einmal im Jahr an Weihnachten oder zur Weihnachtszeit sich ein paar Kekse reinzupfeffern, hat keinerlei große Tragweite. Es wird dir weder mit deinen Fitnesszielen im Weg stehen, noch irgendwie wird der Zucker dich zum Diabetiker machen oder whatever. Aber wenn du jeden Tag 10-mal entscheidest, dir irgendeine Süßigkeit zuzuführen, kann es durchaus passieren, dass du irgendwann in deinem Leben Diabetes Typ 2 entwickelst. Oder dass du halt einfach die Opportunity Cost von einem noch möglicherweise noch gesünderen Leben in Kauf nehmen musst dafür. Das heißt, du kannst dich wieder fragen, was verspreche ich mir eigentlich davon, indem ich diese Entscheidung immer wieder treffe. Vielleicht jetzt zur Weihnachtszeit, ja, gehört es irgendwie dazu, es ist nett und so dieser Geschmack von Zimt und der Geruch davon, das ist einfach schön und das macht man jetzt über ein paar Tage hinweg so, hey, ist nicht weiter dramatisch. Und genau, aber ja, verspreche ich mir vielleicht einfach so diese schöne Weihnachtsstimmung von, aber was würde ich mir davon versprechen, ist jeden Tag zu machen. So, und dann ist auch die Frage, wie viel nimmt es von mir ein? Zur Weihnachtszeit hin und wieder mal ein bisschen Süßigkeiten zu essen, wenn man es aufs Jahr betrachtet, ist das vielleicht eine Woche von 52, also ist nicht so wild. Wenn ich es jede Woche mache oder in jeder einzelnen Woche oder an jedem einzelnen Tag die ganze Zeit Süßigkeiten esse und immer Süßigkeiten im Haus sind, dann nimmt es auf einmal ganz schön viel von mir ein und dementsprechend steigen einfach die krassen Opportunity Costs eines gesunden Körpers. Und dann ist auch die Frage, was ist der Aufwand, der letztendlich damit verbunden ist und naja, die ganze Zeit am Essen zu sein und Süßigkeiten zu kaufen, ja, kostet auch Geld, kostet auch Zeit, Aufmerksamkeit, wenn du 10-mal am Tag was isst und damit auch Zeit prokrastinierst letztendlich, als wenn du einfach diszipliniert arbeitest, 2-3 gesunde Mahlzeiten am Tag hast, ist auch Aufwand und Kosten. Und wenn man die Gesamtgleichung sich anschaut, kann man dann eigentlich sehr oft, kommt man dann von Dingen wie jeden Abend Netflix-Konsum zu, ich mache jetzt Fernsehen gucken zu was Besonderem, was ich mit meiner Familie mache. Vielleicht auch zur Weihnachtszeit. Vielleicht mit meiner Freundin gucke ich einmal im Monat irgendwie einen Film, weil wir beide Filmenthusiasten sind und das was richtig Bedeutsames ist für uns. Aber ich mache es auch mit niemand anderem, sondern nur mit ihr. So, und dann auf einmal hat man irgendwie daraus was Schönes gemacht, was man, weil ich meine, jeder Konsum ist ja nicht was Schlechtes an sich. Man muss immer bloß gucken, was erwarte ich davon und was kostet es mich letztendlich. Und das Interessante ist ja auch, wenn ich von dem Gleichen zu viel konsumiere und zu oft konsumiere, dann habe ich ja auch den Effekt von diminishing returns. Das heißt, je öfter ich etwas esse, also wenn ich jetzt, sage ich mal, einmal im Jahr Süßigkeiten esse, dann appreciate ich die richtig. Dann feiere ich das richtig, irgendwie Weihnachtskekse oder sowas zu essen. Aber wenn ich jetzt jeden Tag Kekse esse, dann habe ich davon gar nichts mehr. Also, und wenn ich jeden Abend Netflix gucke, dann beeindruckt mich das tollste Schauspiel, die tollste Story nicht mehr. Aber wenn ich vielleicht alle paar Monate mal einen richtig guten Film schaue, dann habe ich davon halt auch nochmal viel, viel mehr für viel weniger Kosten und also Kosten im Sinne von Aufmerksamkeit, Zeit, Energie und so weiter, habe daraus einfach eine besondere Experience gemacht.
Ich habe gerade überlegt, wie kann man den Konsumismus jetzt einspannen, sodass er mir doch förderlich wird. Und wir haben ja gerade eben gesagt, der Trugschluss, dass Konsum, sei es Güter, Konsum von Gütern oder auch Konsum von Erlebnissen, dass beides für sich genommen dich nicht unbedingt happy macht. Konsum von Gütern ist, glaube ich, obvious. Konsum von Erlebnissen, das kann schon sein, dass es dich happy macht, dann ist es aber nicht wirklich der Konsum, dann ist es die Zeit, die ich teile. Was aber happy macht und was ganz klar happy macht, ist Dankbarkeit. Aber du hast es gerade gesagt, wenn ich was im Überfluss habe, dann kann ich dafür gar nicht dankbar sein, weil ich habe es im Überfluss. Nenn mir eine Person, die irgendwas im Überfluss hat, die dafür dankbar ist. Jeder von uns hat Luft im Überfluss. Wann warst du das letzte Mal dankbar für Luft? Jeder von uns hat Wasser im Überfluss. Wann warst du das letzte Mal dankbar für Wasser? Vielleicht, wenn du wirklich Durst hattest, weil dann hattest du es gerade nicht im Überfluss. Mhm. Und wenn ich jetzt überlege, wir leben in einer Welt von Überfluss. Der Mensch ist aber eigentlich gar nicht für Überfluss gemacht. Und Überfluss ist letztendlich auch der Grund, warum Leute fett sind. Überfluss ist der Grund, warum Leute depressiv sind, weil sie im Überfluss Pornos konsumiert haben, weil sie im Überfluss Social Media konsumiert haben, weil sie im Überfluss Computerspiele gemacht haben, weil sie im Überfluss schlechte Sachen gegessen haben. Das sind alles viele der Probleme der heutigen Zeit, vor allem die psychischen Probleme, sind oft ein Problem aus der Kindheit, aber die es nicht sind, sind oft ein Problem von Konsumismus. Und jetzt ist die Frage, wie kann ich den Konsum für mich einspannen, sodass ich irgendwie doch noch was davon habe. Und eine Sache, die ich mache.
Ganz kurz dazu. Ja, ja. Ich finde die Formulierung, doch noch was davon zu haben, das klingt eigentlich schon so, als wäre es was Negatives zu konsumieren. Und ich glaube, der Teufel steckt hier
im Detail.
Wirklich im Detail, weil eigentlich sind, oder gar nicht im Detail, sondern in den Modalitäten.
Ja.
Wie konsumiere ich? Was für eine Beziehung habe ich zu meinem Konsumverhalten? Und wie bewusst konsumiere ich? Weil eine Tasse Tee kann was Wundervolles sein. Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Aber zur falschen Zeit, am falschen Ort, zu oft, kann ein Tee mir aus dem Hals raushängen und ich habe gar keinen Bock darauf. Und genau das Gleiche mit Fernsehen oder Filme oder sowas. Und ich glaube wirklich, der gute Umgang, und dann kann Konsum was richtig Wundervolles sein und was richtig Schönes, was gar nicht zu verteufeln ist. Und dann kann man auch gute Klamotten richtig wertschätzen, dann kann man einen richtig guten Film wertschätzen, dann kann man ein geiles Auto einfach richtig gerne und leidenschaftlich fahren und einfach nochmal viel mehr, glaube ich, aus den Dingen rausholen. Und ich glaube, insgesamt, so wenn man das gesamt betrachtet, natürlich das Auto an sich wird dich nicht glücklich machen, die Klamotten werde ich nicht glücklich machen, der Film wird dich nicht glücklich machen, der einzelne Urlaub wird dich nicht glücklich machen. Aber das Gesamtpaket wird, denke ich, schon zu einem durchaus lebenswerteren Leben führen, wenn man halt, ich sag mal, diesen bewussteren Ansatz dazu hat.
Vollkommen. Also ich kann vielleicht nur aus meiner Erfahrung sprechen. Ich habe alles im Überfluss. Und
alles?
Ja. Außer vielleicht. Ich könnte ein paar mehr Muskeln haben. Ich arbeite dran. Aber ansonsten habe ich eigentlich alles im Überfluss. Jetzt nicht so weit, wie ich manche Sachen gern hätte.
Mhm.
Aber im Verhältnis gesehen, auf einer Weltskala gesehen, habe ich alles im Überfluss. Und es gibt manche Sachen, die verbiete ich mir einfach manchmal. Und es gibt jetzt zum Beispiel Porsche fahren. Ich könnte theoretisch fast jeden Tag Porsche fahren. Aber manchmal sage ich mir, diese Woche fahre ich ein anderes Auto. Da fahre ich einen Share Now, fahre ich einen Car2Go und fahre nicht mit dem Porsche. Und das mache ich tatsächlich. Und dann danach, wenn ich da fertig bin mit der Woche, dann denke ich mir, Alter, jetzt mal auf der Autobahn einfach ballern und schnell nach Hamburg fahren oder was auch immer. Mhm. Und das bringt diese Dankbarkeit wieder. Und es ist immer noch ein Auto, wo ich mir denke, wenn ich mich da reinsetze, boom, big.
Mhm.
Und das, obwohl es eigentlich schon lange hätte abflachen müssen. Eine andere Sache, die man machen kann bei so kleinen Konsumentscheidungen, was ich gerade implementiere und auch Weihnachten implementiert habe, ist, viele Konsumentscheidungen bringen ja auch ein bisschen Guilt mit sich. Also ich fühle mich so ein bisschen schuldig, wenn ich zu viele Süßigkeiten gegessen habe, ein bisschen zu viel gezockt habe, ein bisschen zu viel, keine Ahnung. Aber was man sich überlegen kann, man trifft so viele Konsumentscheidungen am Tag. Was ist, wenn man sich jeden Konsum so ein bisschen erarbeitet? Und ich sage, okay, ich kann nachher Eis essen, wenn ich den Film gucke, aber ich muss davor mein Workout fertig machen. So, zack, 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 habe ich mein Workout gemacht, dann ist das Eis auf einmal eine Belohnung fürs Workout. Kann ich jetzt den Keks oder das Ferrero Rocher beim Abendessen noch dazu mir reinhauen? Da kann man sich überlegen, okay, dafür mache ich ja morgen ein bisschen mehr Sport noch. Oder ich mache morgen, poste noch morgen einen Post auf LinkedIn, obwohl ich es gar nicht geplant hatte. Und das nimmt zum einen komplett das Gefühl, was man ganz manchmal hat von ein bisschen, okay, jetzt habe ich doch ein bisschen zu viel konsumiert, dieses schlechte Gefühl, nimmt es weg und ersetzt es mit einer Belohnung und denkt, oh wow, ich habe es mir sogar verdient. Und wenn man überlegt, wenn ich vor jeder Konsumentscheidung irgendwas Produktives mache, dann habe ich schon ein ziemlich produktives Leben. Und das ist jetzt im Extrem, ist natürlich klingt das komplett so, als würden wir unser Leben so durchdenken und jede Konsumentscheidung treffen. Ich treffe die meisten Konsumentscheidungen unterbewusst. Aber trotzdem ist es schön, wenn man achtsam ist mit den Konsumentscheidungen, die man trifft. Und dann kann man sich auch überlegen, ist es mir überhaupt das wert? Also ist es mir wirklich wert, morgen nochmal 50 Liegestütz mehr zu machen, nur für dieses dumme Ferrero-Rocher?
Du sagst es also, dass die Achtsamkeit führt letztendlich dazu, dass du dein Leben selber in der Hand hast, dass du es proaktiv führst, gestaltest und vor allem eins vermeidest, und zwar wie ein Ping-Pong-Ball durchs Leben zu springen und dich von deinen Impulsen leiten zu lassen. Und die Awareness über deine Impulse und dann die Kontrolle über deine Impulse ist letztendlich das, finde ich, was ein wirklich gutes Leben auch ausmacht, weil sonst bist du ja ausgeliefert deinem Umfeld. Und dadurch, dass wir heute im Überfluss leben, sind wir ja auch eigentlich ständig oder kann es sehr leicht passieren, dass wir ständig Verlockungen ausgesetzt sind und wenn wir dann keine Impulskontrolle haben, dass wir diesen Verlockungen einfach nachgehen und in uns reinfressen, wie wir wie viel halt reinpasst. Was früher zur Jäger- und Sammlerzeit eine super Überlebensstrategie war, weil da hat man nicht so oft jetzt irgendwie einen Pflaumenbaum mit super reifen, süßen Pflaumen gefunden. Da war es dann sehr schlau, in Zeiten des absoluten Mangels so viel wie möglich dann auf einmal in sich reinzustopfen. Aber heute haben wir überhaupt gar keinen Mangel mehr und deswegen ist es eine richtig dumme Strategie. Und da gehört natürlich auch dazu, erstmal, also wenn man dann entsprechend gewisse Konsumentscheidungen getroffen hat, zum Beispiel, ich habe jetzt abgewogen, okay, wie sinnvoll ist es für mich, jeden Tag Süßigkeiten zu essen? Ich habe jetzt beschlossen, okay, es ist nicht sinnvoll, dass ich dann mir zum Beispiel die Regel etabliere, hin und wieder will ich schon vielleicht Süßigkeiten essen, weil kompletter Verzicht ist oftmals unrealistisch, sein Leben lang durchzuziehen und macht auch unglücklich. Oder meiner Erfahrung nach, jeder muss es für sich wissen, aber meiner Erfahrung nach macht so kompletter Verzicht eigentlich von allem, egal was, auch irgendwann unglücklich. Und genau, aber man kann eine leichte Regel etablieren. Wie du schon gesagt hast, ist es so ein bisschen wie, als würde man sich selber wie seinen eigenen Sohn oder seine eigene Tochter betrachten und einfach dementsprechend mit sich selber umgehen. Und manchmal wussten die Eltern besser, was für einen gut ist und was für einen schlecht ist. Und als Kind möchte man natürlich so viel Süßigkeiten in sich reinhauen, wie nur geht. Aber die Eltern haben immer gesagt, erst machst du deine Hausaufgaben und dann kriegst du eine Süßigkeit. Und du kriegst auch nicht alle, sondern du kriegst vielleicht ein oder zwei Stücke. So, und eine Regel, die ich vielleicht, oder die ich...
Dann ist der Konsum auch viel geiler.
Voll.
Also wenn ich mit die Tage, an denen ich gesagt habe, ich möchte Sonntag den ganzen Tag Game of Thrones gucken, oder es war House of Dragon, die Vorserie von Game of Thrones, übrigens eine richtig scheiß Serie. Jeder Mann in dieser Serie ist ein richtiger Feigling.
Ist das eine Netflix-Produktion?
Nee, ist von Sky.
Von Sky, okay.
Also jeder Mann da in der House of Dragon-Serie ist ein richtiger Feigling. So als, also hab ich richtig geschockt. Niemand hat Werte, niemand hat Moral, niemand hat Ehre.
Und so ein bisschen eine Serie, die die heutige Gesellschaft reflektiert.
Ja, doch, also tatsächlich. Oder also irgendwie, es gibt immer weniger Männer von der Sorte, die ich in der Serie vermisst habe. Aber es gibt auf jeden Fall nicht so wenig in der echten Welt, wie es in der Serie gab. Weil in der Serie gab es niemanden. Fand ich eine richtig schlimme Serie, ehrlich gesagt. Deswegen kann ich auf gar keinen Fall empfehlen. Aber irgendwann habe ich mir überlegt, ja, die will ich jetzt im Urlaub mal schauen. Und hab dann kurz davor nochmal richtig durchgehasselt. Und dann beim Gucken habe ich es richtig genossen, weil ich mir dachte, oh, ich habe es so verdient.
Das ist richtig wertvoll.
Das ist richtiger, wertvoller Konsum. Und auch nochmal zu dem Dankbarkeitsthema. Wenn irgendwas abstinent, also wenn du von irgendwas zu wenig hast, dann schätzt du es richtig wert. Ich weiß noch im Physikstudium, wo ich da saß und gearbeitet habe. Ich habe jeden Tag die ganze Zeit gearbeitet dann. Und dann war ich an einem Sonntag, habe natürlich wieder gearbeitet und dachte mir, oh, wenn diese Zeit vorbei ist, dann freue ich mich einfach, in den Garten zu gehen und mich auf eine Wiese zu legen und die Sonne zu genießen. Und dann dachte ich mir, das ist das Beste, was ich jetzt machen kann. Und wann jetzt in meinem Leben dachte ich mir, das Beste, was ich machen kann, ist im Garten zu liegen und die Sonne einfach auf mich einprasseln zu lassen. Dieses Glücksgefühl, was ich da bekommen habe, dafür brauche ich jetzt ganz andere Sachen, um dieses gleiche Glücksgefühl zu bekommen, weil ich jetzt viel mehr Überfluss habe, als ich es damals hatte, weil ich damals einfach nur gehasselt habe. Und manchmal sich künstlich von etwas wegzuziehen, führt dazu, dass es wieder mehr appreciated ist. Und das mache ich regelmäßig und finde ich richtig gut.
Und das braucht sehr viel Selbstdisziplin, das braucht sehr viel proaktive Lebensgestaltung. Und dann auch die Regeln, die du dir selber setzt, die setzt du ja nur vor dir. Es ist ja nicht so, dass jemand anderes kommt und prüft. Und dann brauchst du letztendlich auch deine Self-Accountability wieder.
Eine Sache, die nicht so wirklich was mit Konsum zu tun hat, aber mit Wertschätzung. Viele Leute denken, ihre Eltern seien immer da. Weil sie waren immer da, deswegen werden sie immer da sein.
Und wenn sie hoffentlich immer da waren.
Wenn sie immer da waren. Oder ihre Mutter oder nur ihren Vater, was auch immer. Die Elternteile, die sie haben, nehmen sie for granted. Oder die Oma, die sie haben. Bei der Oma meistens nicht, da wissen sie irgendwie schon, da kann es mal was passieren. Die nehmen sie meistens nicht for granted, aber meistens die Eltern schon. Und ziehen dann vielleicht weit weg, sehen dann ihre Eltern dreimal im Jahr, Weihnachten, Ostern und vielleicht nochmal so random zu Besuch. Das sind dann 7 Tage im Jahr. Und dann leben die Eltern noch 20 Jahre. Aber 20 mal 7 sind 140 Tage, die du noch mit deinen Eltern hast, wenn die noch 20 Jahre leben. Und das finde ich ist ziemlich wenig. Mhm. Und sich da auch bewusst zu werden, dass nichts oder auch Sachen, die du jetzt im Überfluss hast, dass sie trotzdem einen riesen Wert haben und nochmal vor Augen zu führen, ich habe die nicht immer, führt dazu, dass du die deutlich mehr appreciatest und viel mehr Zeit mit denen verbringst. Ich zum Beispiel habe jetzt Weihnachten meine Eltern komplett priorisiert. Ich habe Weihnachten was mit denen gemacht, am ersten Tag, am zweiten Tag, am dritten Weihnachtstag, den gibt es gar nicht, da habe ich trotzdem was mit denen gemacht. Und gestern war der 28. Selbst da habe ich was mit denen gemacht. Also nicht gestern, aber ja. Und ja, deswegen bei den Sachen, die man im Überfluss hat, tendiert man dazu, sie nicht wertzuschätzen. Mhm. Sich dann ins Gedanken zu rufen,
dass man wechseln kann. Und als Anschluss dazu, die Eltern müssen nicht erst krank werden.
Ja, genau.
Oder irgendwie lebensbedrohlich krank werden oder alt werden oder sowas, dass man einem dann irgendwann auffällt, fuck, ich sollte mal mehr Zeit mit denen verbringen. Sondern es kommt natürlich immer auf den jeweiligen Fall an. Jeder hat dann eine andere Beziehung zu, aber wenn man ein gutes Verhältnis zu seinen Eltern hat, natürlich. Letztendlich oder ein Interesse daran hat, dann ist es in der Regel auch machbar, diese Zeit einzuräumen. Insbesondere, wenn man wieder einmal abwägt, okay, wo rein stecke ich eigentlich sonst meine Zeit? Wie viel Zeit verbringe ich denn wie viel Zeit habe ich investiert in den letzten 6 Monaten, 12 Monaten? In Netflix. Ich weiß nicht, gibt's eine
Screentime fürs Jahr?
Screentime bei Netflix? Gibt's das? Wahrscheinlich nicht, weil es wahrscheinlich zerstörend für das Business wäre. Aber ich bin mir sicher, dass bei vielen Leuten es erschreckend ist, wenn man vergleicht, wie viel Zeit sie vom Fernseher verbracht haben im Vergleich zu der Zeit, die sie mit ihren Eltern in dem Jahr verbracht haben.
Oder vor Instagram.
Oder wie viel Zeit sie mit ihrem Handy oder Instagram oder Social Media verbracht haben und wie viel Zeit haben sie mit ihren Eltern verbracht. Und deswegen, ich habe es eh schon mal gesagt in der Folge, aber ich sage es gerne nochmal. Leo Gura, super geiler YouTube-Kanal, actualize.org, hat ein Video rausgebracht über das Thema Why You Should Stop Watching TV Right Now. Ich habe das geschaut, als ich 16 war, glaube ich. Und ich habe seitdem ich habe als Kind recht viel Fernsehen geguckt. Und ich habe, seit ich dieses Video geguckt habe, meinen Fernsehkonsum um 99% runtergeschraubt. Und jetzt ist es tatsächlich für mich ein Special zur Weihnachtszeit. Weißt du, mit meinen Geschwistern sitzen wir da, gucken The Office. Und weißt du, dann genießt du jede Folge. Das ist dann richtig, richtig geil. Aber in meinem Alltag verbiete ich mir sowas auch. Einfach generell den Fernseher auch anzuschalten. Serien zu gucken? Ja, ich gucke keine Serien.
Hammer.
Filme? Filme habe ich jetzt zur Weihnachtszeit und jetzt vor allem mit der Herzgeschichte. Also in der letzten Folge habe ich ein bisschen erzählt, dass ich jetzt gerade für hoffentlich nur 4 Monate keinerlei Sport machen darf, weil ich eine Herzmuskelentzündung habe. Und da habe ich dann ganz viel mit meiner Mitbewohnerin Harry Potter geguckt. Und das war dann auch mal ein richtiges Event und richtig, richtig nice. Aber einfach so dieses, okay, ich chill mich jetzt hin, Hauptsache Kopf ausschalten, mal gucken, was läuft und geht gar nicht. Ein anderer Gedanke, der mir eben noch kam, wo du von Eltern gesprochen hast. Die Eltern müssen nicht erst krank werden, bis einem auffallen darf, dass man vielleicht mehr Zeit mit ihnen verbringen sollte oder die Prioritäten anders schichten sollte. Aber ich weiß auch, es gibt auch Leute da draußen, die haben ein toxisches Verhältnis zu ihren Eltern. Auch wenn da viel Liebe vorhanden ist, gibt es auch oftmals ein Verhältnis, das habe ich jetzt schon oft mitbekommen, dass zum Beispiel der Vater den Kindern richtig im Weg steht. Durch limitierende Glaubenssätze, durch Einschränkungen, whatever. Und dass wenn dann, ich habe es einmal mitbekommen, dass ein Vater dann gestorben ist und die Person eigentlich traurig war, natürlich, also, oder halt schon natürlich die normalen Trauerreaktionen hatte, aber irgendwann später ist der Person dann aufgefallen, ich fühle mich irgendwie auch frei. Ich fühle mich richtig frei. Und dann hat sie angefangen, ihr richtiges Leben zu leben sozusagen, so wie sie eigentlich Bock hat zu leben. Und
das könntest du auch früher machen, wenn du in dem Situation
die Eltern bist. Müssen nicht erst sterben, damit man so lebt, wie man wirklich leben möchte. Und jetzt ist vielleicht die Frage, die man sich mal stellen kann, auch, also vielleicht kann man sich das sogar auch stellen, wenn man ein sehr gesundes Verhältnis hat zu seinen Eltern. Wie würde ich leben, wenn meine Eltern sterben würden und ich so Trauerphase überstanden, ich bin jetzt wieder back in life, ich bin wieder voll leistungsfähig. Wie würde ich dann mein Leben gestalten? Würde sich irgendwas ändern? Was würde sich ändern? Was hindert mich daran, es heute schon zu ändern, wenn meine Eltern auf einmal nicht mehr da sind? Weil ich glaube, man darf nicht leugnen, wie wichtig für einen, einfach durch die Erziehung, durch das Aufwachsen zusammen mit den Eltern, wie wichtig einen auch im Erwachsenenleben noch die Meinung von den Eltern ist, auch wenn sie komplett disqualifiziert ist, oftmals im Business-Kontext, wenn es eigentlich gar nichts dazu suchen hat. So, aber auch in vielen anderen Themen ist die Meinung der Eltern in der Regel, nicht in der Regel, aber oftmals einfach ja, ein bisschen ja, unqualifiziert. So, trotzdem hört man drauf. Trotzdem legt man da unbewusst einfach ganz viel Gewichtung drauf. Wie wäre mein Leben, wenn ich das nicht tun würde? Wie wäre mein Leben, wenn ich es wirklich nach meinen eigenen Maßstäben und nicht nach den Vorstellungen meiner Eltern leben würde? Inwiefern beeinflussen mich die Aussagen, die Meinungen meiner Eltern heute noch? Müssen auch nicht nur die Eltern sein, können auch die Geschwister sein oder whoever. Vielleicht auch irgendwie.
Können auch enge Freunde sein.
Können auch enge Kindheitsfreunde sein, die einfach ein ganz anderes Leben führen und das irgendwie so ein bisschen, vielleicht ein bisschen komisch finden, was man so macht. Wie würde ich mein Leben führen, wenn ich all das ausblenden würde, wenn ich der einzige Mensch auf der Erde wäre und alles anonym wäre und ich das Problem von Einsamkeit nicht gäbe? So, wie würde ich dann mein Leben führen?
Wenn du dich gerade kurz erleichtert gefühlt hast, nimm die Frage ernst.
Ja. Ich glaube, jeder spürt da zumindest minimale Erleichterung, wenn all das Judgment oder all das erwartete Judgment von den Leuten um einen herum einmal nicht da sein würde. Und man würde wahrscheinlich auf Ideen kommen, wo man sagt, hey, ja, vielleicht würde ich das dann ausprobieren. Cool, und warum mache ich es dann nicht einfach heute? So, was habe ich denn wirklich zu bedeuten? Oder was habe ich denn wirklich zu verlieren? Und oftmals ist es ja auch so, man macht irgendwas, wo man denkt so, boah, das ist jetzt total fancy und krass und boah, was werden alle sagen und so. Und letztendlich interessiert es aber niemanden. Man ist nicht so bedeutungsvoll für die anderen. Die alle anderen sind einfach auch nur mit sich selber beschäftigt.
Niemand denkt wirklich an dich. Vielleicht wird mal ein, zwei Worte ausgetauscht über das, was du gemacht hast, aber niemand denkt wirklich an dich. Wann hast du das letzte Mal jemanden richtig langfristig gejudged für irgendwas, was er gemacht hat?
Voll. Deswegen, ey, wenn ihr teure Autos fahren wollt, fahrt teure Autos.
Ich will teure Autos fahren.
Du willst teure, ehrlicherweise, ich will auch ein teures Auto fahren.
Ich will teure Autos fahren.
Du willst teure Autos fahren sogar. Und das ist totally fine. Florian, denk nur an die drei Fragen. Was versprichst du dir davon? Wie viel Zeit, Energie und Aufmerksamkeit wird das von dir einnehmen? Und was ist der Aufwand, den du da reinstecken musst, wenn du dir diese drei Fragen stellst?
Die sind mir bewusst, deswegen habe ich jetzt noch keine teuren Autos.
Sehr tolle, genau, Antwort hast, ein gutes System hast. Ey, dann kann man sich alles ermöglichen im Leben. Zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort.
Geil. Lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin. Das war eine Folge, die, glaube ich, einfach nochmal zum Nachdenken anregt über das, was wir jeden Tag machen. Und zwar Konsum. Es gibt verschiedene Arten von Konsum. Es gibt auch guten Konsum. Du hast gerade dich entschieden, den Podcast zu konsumieren. Zumindest aus unserer Linse ist das guter Konsum.
Man kann Katzenvideos sich anschauen, man kann aber auch den Proaktiv-Podcast hören.
Man kann auch andere Podcasts hören. Es gibt verschiedene Arten von Konsum, sich darüber bewusst zu sein, was man gerade konsumiert und zu welchem Ziel und was man dafür in Kauf nimmt. Das ist, glaube ich, hier das entscheidende Takeaway, was Friedemann sehr eloquent elaboriert hat. Und ja, also ich glaube, wir sehen uns nächste Woche bei der nächsten Folge. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute.
Bis dann.